Hallo Daniel,
Hallo Thomas.
ich grüße dich an diesem schönen Sommertag mit einem BLT, einem Bourbon Lemon Tonic.
Wow.
Aber unter uns, weil ich Bourbon nicht so mag, ist es ein Irish Whiskey.
Ein Irish Whiskey. Na gut. Ich habe eine selbstgemachte Orangenlimonade.
Nun denn, wovon haben wir es denn heute?
Lass uns doch mal über etwas reden, was alle Menschen haben, angeblich. Nämlich die Seele.
Oh,
Genau.
Ja, aber Daniel, was ist denn die Seele? Wenn wir
Ja,
das alle
stimmt.
haben, müssten wir das nicht eigentlich auch alle ganz intuitiv und selbstverständlich wissen?
Eigentlich ja schon, nicht wahr? Und wir könnten uns die Frage stellen, ob das nicht vielleicht umgekehrt ist, nämlich dass die Tatsache, dass wir jeweils irgendetwas haben, was wir sofort intuitiv und ganz exklusiv wissen, nicht nur wissen, sondern auch haben, das ist wichtig, dass das irgendwann Seele genannt wurde. Ja, also vielleicht können wir zwei Inputs mal bearbeiten in unseren Seelen. Der erste Input wäre vielleicht Homer, bei dem die Seele noch ein bisschen was mit dem Haben zu tun hat, nämlich zum Beispiel mit dem Atem, den man hat. Also das Leben, das man aushauchen kann, das man beschützen will, aber wirklich so als Leben, als Verb. Ja, also lebendig sein und lebendig bleiben, weil bei Homer geht es ja häufig darum, dass das schwierig ist mit dem lebendig bleiben.
Ja, tatsächlich taucht die Seele bei Homer vor allem da auf, wo es dann vorbei ist mit dem Leben. Also
Wo es dann vorbei ist.
Seele zeigt sich genau dann, wenn der Atem den Körper verlässt. Also wenn es vorbei ist, dann zeigt sich, man hatte sie offenbar.
Also man sieht den Unterschied erst, wenn der Unterschied von Leben zum Tod eingetreten ist. Und als dieses Lebensprinzip, und das dürfen wir nicht missverstehen als irgendwie ein leuchtendes Ding in uns, das wie in einer Maschine das betreibt, sondern wirklich bei Heraklit gibt es diesen schönen Ausspruch, dass wenn man sich irgendwo Schmerzen zufügt, dann wandert sozusagen die Aufmerksamkeit der Seele an diesen Punkt. Also es ist tatsächlich die Gesamtwahrnehmung, Gesamtselbstwahrnehmung des menschlichen Körpers, Leibes, des menschlichen Denkens, also in diesem insgesamt. Und dann sind wir schon bei dem zweiten Begriff, nämlich, und da würde ich schon fast sagen, das ist fast eine Metapher, weil man wahrnimmt an der Seele, in dem früheren Gebrauch, dass es da so ein reflexives Moment gibt, also ein sich selbst wahrnehmen. Kann man diese Seele in unterschiedliche Stufen unterteilen, also in etwas sehr Vegetatives, das einfach vor sich hin isst und lebt, in etwas, das wahrnimmt oder auch verdaut und so irgendwie prozessiert und in etwas, was noch einmal sich darauf beziehen kann, weil offensichtlich kann man es ja beschreiben und in diesem Selbstbezug als Ausdruck der Seele kann man dann eine Metapher bilden und sagen, die Seele als Metapher für das Denken. Und als solche Metapher kommt sie zum Beispiel bei Platon vor, im Theaetetos und auch wieder im Sophistes. Da geht es aber tatsächlich um begriffliches Denken, also um diskursives Denken. Und sie kommt aber auch vor als Haltung, also als Ethos, als eine Art von mit sich selbst übereinstimmen, was nicht nur bedeutet, nicht im Widerspruch in der Aussage zu sich geraten, sondern es bedeutet auch, mit sich als gesamt verkörpertem Wesen und mit sich als sozialem Wesen übereinstimmen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Sokrates im Gefängnis ablehnt, sich befreien zu lassen oder auszubrechen, nicht nur, weil er dann seinen eigenen Aussagen widersprechen würde oder ein paar seiner Aussagen, sondern weil er dem verkörperten sozialen Sein, das er ist, widersprechen würde.
Dass die Epimeleia tes Psychae ist, also die Sorge um die Seele. Das ist also nicht das sich kümmern um ein Ding, was irgendwo neben anderen Dingen steht, sondern das ist eben ein umfassender Selbstbezug, der damit ausgedrückt ist. Also eine Fürsorge, eine Vorsorge um ganz viel. Also das Soziale, das Innere, das Äußere, Das Jetzige, das Zukünftige, das Vergangene, also die Zeitdimensionen der Seele werden dann später noch expliziter gemacht, aber die sind da natürlich auch schon irgendwie mitgedacht, sodass die ganze Philosophie, zumindest bei Platon von Sokrates, als Sorge um die Seele aufgefasst werden kann, in einem sehr umfänglichen Sinne.
Genau, und diese Sorge reicht natürlich auch über sozusagen den Moment hinaus, wo die Seele sichtbar wird, nämlich als das, worauf man sich bezieht, wenn man gestorben ist. Wir würden das heute den Ruf des Verstorbenen nennen, worin so ein bisschen was Auditives steckt, ne? Also das, was man ihm nachruft, das heißt ja auch der Nachruf. Aber es ist in der Antike etwas mehr. Es meint nämlich auch die Tugenden und Taten, von denen man kündet. Also die Haltung, die jemand in seinem Leben eingenommen hat, betreffen ihn nicht nur, während er lebt und er sich auf sich bezieht in ganz unterschiedlichen Weisen. Und das meint wirklich auch körperlichen Bezug und leiblichen Bezug, also auch solche Bezüge, die man selber gar nicht bewusst kontrollieren kann, sondern es bedeutet auch, das, worauf sich andere beziehen können, wenn man gestorben ist. Und da ergibt sich natürlich ein Zeitbezug, dass jemand versuchen sollte, seine Seele mit sich so übereinzustimmen, dass möglichst lange darüber geredet wird, weil man eben so lange noch ja, im Gedächtnis der anderen verfügbar ist. Und man könnte sagen, dass aus diesem Gedanken, wenn man den Fehler macht, eben diesen Ruf und diese ganzen Vollzüge, also sowohl die Selbstvollzüge während des eigenen Lebens, als auch die Fremdvollzüge der anderen über das eigene Leben, wenn man das zu einem Ding macht, zu einer Sache, dann wird daraus das ewige Leben der Seele, ja natürlich auch wegen der Gottesebenbildlichkeitsvorstellung, die übrigens auch von Platon her stark gedacht ist, von Platons Timaios aus, dass man dann von einer Ewigkeit der Seele wie mit der Ewigkeit Gottes ausgehen kann und geschichtsphilosophisch dann natürlich die Seele mit Gott am Ende der Zeiten wieder verbinden kann. Aber da interferiert eben das christliche, eigentlich gar nicht so philosophische Denken, das sich philosophisch auch munitioniert mit der antiken Philosophie, mit sehr selektiv gelesenen Passagen und eben diese Philosophie.
Was aber durchaus natürlich gewissen Vorschub kriegt durch gerade bestimmte platonische Formulierungen. Also beispielsweise die Trennung zwischen Seele und Körper, also Psyche und Soma. Und Soma wird dann als Sämer bezeichnet, also sozusagen als Grab eigentlich. Sodass also die Psyche in bestimmten Bildern in der antiken Philosophie, also als etwas Abgetrenntes gesehen wird, was da so rumschwebt und sich dann verkörpert und auch vorher existiert. Also wenn wir bei Platon an die Anamnesis, also die Wiedererinnerungslehre denken, auch das ist ein Bild, ein pythagorisierendes Bild, was bei Platon auftaucht, was aber diese Verdinglichungstendenz nahelegt. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. Also dann verdinglicht man halt das Denken und den Selbstbezug und die sozialen Bezüge. Ist doch nicht so schlimm, sondern dann hat man auch was, worüber man reden kann. Und dann kann man das, was beispielsweise in den Normoi passiert, ja auch als Autokineton bezeichnen, also als Selbstbewegtes. Und dann kann man so eine Theorie aufstellen. Dann sagt man, ja, der Tisch hat keine Seele, aber hier so Tiere, da ist die so drin und die sorgt für Bewegung. Das ist doch eigentlich toll. Also was ist an der Verdinglichung dieser Seele eigentlich so schlimm?
Ja, die Frage kann man übrigens auch mit Platon stellen, denn die beiden Stellen, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel aus dem Phaidon und aus dem Menon, ja, also sowohl die Anamnesis-Lehre aus dem Menon als auch eben diese Lehre vom Leben der Seele nach dem Tod im Phaidon, sind beides ironisch gebrochene Gedanken. Ja? Also Platon vertritt das dort nicht selbst, sondern er lässt zum Beispiel im Phaidon Sokrates eine Rede vertreten, die zum letzten Mal mit seinen Schülern eine Diskussion führt. Platon ist krank, wie in dem Text so schön steht. Und am Anfang dieses Textes verweist aber Sokrates auf einen Vorgänger, der auch im Gefängnis gelandet ist oder zumindest ins Exil vertrieben wurde, aus den gleichen Gründen wie Sokrates, nämlich ja, Verderbung der Jugend und Unfrömmigkeit, nämlich Äsop. Und Äsops Fabeln sind sozusagen dann die so ein bisschen der Rahmen dieser ganzen Geschichte, weswegen man sagen kann, dass vieles von dem, was Sokrates da im Gefängnis sagt, natürlich auch eine steile These ist, die er mit seinen Leuten nochmal durchdiskutiert. Und es gibt eine zweite Szene, die das bricht, nämlich die Szene, als Sokrates stirbt und er dann einfach tot daliegt. Und da natürlich die Frage ist, inwiefern lässt sich das denn jetzt zusammenbringen, diese Rede von der Seele, die den Körper beseelt und dem Leben nach dem Tod, was dann so quasi besungen wird, und diesem völlig toten Körper, der einfach als Faktizität gegeben ist. Und insofern hinterlässt uns der Phaidon tatsächlich ein Rätsel
Was
oder eine
lustigerweise zum
Frage.
Beispiel bei einem Autor, den wir immer mal wieder erwähnt haben, was bei Lukian wieder auftaucht, in den Totengesprächen, wo Sokrates persönlich gar nicht so eine Rolle spielt, sondern nur jemand fragt, wie ist denn mit Sokrates? Und dann die Antwort kommt, naja, der macht jetzt genau dasselbe wie früher, nämlich Leute nerven. Also, das heißt, der Charakter sozusagen ist das, was entscheidend übrig bleibt. Also, die Antwort auf die Frage, was könnte nach dem Tod kommen, legt Sokrates eine Apologie auch schon nahe, dass er sagt, naja, es könnte ja sein, wir wissen es nicht genau, aber es könnte ja sein, dass ich mich dann da weiter unterhalten kann mit den ganzen interessanten Leuten. Und das ist aber eben ein könnte oder später von Lukian aufgebrochen, ein Scherz. Man weiß es halt nicht genau. Und der Phaidon selber ist auch dadurch mitbestimmt, also der Verweis auf Aesop ist, glaube ich, ganz operativ entscheidend für die Deutung, zusammen mit der Tatsache, dass es sich eben wiederum um Pythagoreer handelt, die da mit anwesend sind. Und Pythagoreer ist oft eine verkürzte eigentlich Benennung von Positionen, die sehr verdinglichend auftreten. Das heißt
Und
nicht
die vor
unbedingt, dass.
allem an die Wiederverkörperung der Seele glauben. Also
Genau.
Pythagoreer sind eigentlich Vertreter einer quasi religiösen Philosophieschule, die an den quasi legendären Pythagoras als ihren Meister glauben, und daran glauben, dass die Seele sozusagen wiedergeboren wird. Und dasselbe passiert im Menon, als Menon zu Sokrates sagt, ja, ich antworte dir schon, aber du musst mir schon in der Weise der Pythagoreer sozusagen antworten. Und Sokrates muss dann aus dieser Perspektive sprechen. Das heißt, die Anamnesis, die er inhaltlich behauptet, sieht sehr pythagoreisch aus, also nach die Seele sozusagen vor dem eigenen Leben, an die man sich erinnert. Was er dann tatsächlich mit dem Sklavenjungen im Menon durchführt, ist eher eine Wiedererinnerung an das, was am Anfang des Dialoges gesagt wurde. Und insofern wieder ein ironischer Bruch. Aber so differenziert hat man Platon dann leider nicht mehr gelesen, sondern man hat dann daraus Lehren gemacht und hat eben die Ewigkeit der Seele mit Platon versucht zu begründen. Und insofern treten wir da in diesen christlichen Gedanken ein, in dem Seele und Gott eigentlich miteinander im Wettstreit liegen.
Und zwei Sachen sieht man daran. Erstens, es hat die Griechen auch schon selber beschäftigt. Also es gibt sozusagen nicht die griechische Theorie der Seele, sondern es gibt ganz verschiedene Bezugnahmen auf diese seltsame Form der Bezugnahme, die wir sind jeweils und die wir vollziehen. Und Platon, wie immer, ist derjenige, der das dramatisiert und durchspielt, aber damit eben nicht eindeutig Bezug nimmt auf dies oder jenes, sondern das, was so rumflattert, aufnimmt und zeigt, da gibt es Diskussionen drum. Die werden dann weitergeführt, zum Beispiel eben auch bei Aristoteles, der ja eine ganz andere Position hat, als die man bei Platon findet, und die dann wiederum aufgenommen werden, wie du sagst, von der christlichen Position. Das heißt, also auch in der Antike ist es schon nicht so ganz klar. Und in der Antike muss man eben auch fragen, wen liest man? Liest man Homer? Liest man irgendwelche pythagoreischen Fragmente? Pythagoras hat behauptet, er erkenne sich sozusagen wieder in den homerischen Werken, gesagt, ja, so ungefähr war das. Damals war ich der und der und das ist ganz gut beschrieben. Also auch da gibt es sozusagen Zeugnisse drüber. Guckt man bei Platon, guckt man bei Aristoteles, bei wem guckt man und was macht man dann damit? Und was man damit macht, ist zum Beispiel das in seine eigene Religion einbauen. Und das sind natürlich nicht nur christliche, sondern auch anderweitige Religion, also die Manichäer zum Beispiel, entwickeln dann auch so Vorstellungen, die gar nicht so weit weg sind von den christlichen, von Seelen, die quasi dinghaft sich in dieser Welt wiederfinden, aus der sie dann entkommen müssen und so. Also man kann dann anfangen, mit dieser Sache-Seele, wenn man sie eben verdinglicht, auch Geschichten zu erzählen und Politik zu machen und Ideologien zu bauen. Und das ist das, was den Seelenbegriff ja zu was etwas komplizierterem macht. Denn es ist eben nicht nur einfach eine Selbstauslegung des Menschen, sondern eine Selbstauslegung des Menschen, die immer wieder ausgelegt und immer wieder benutzt wird.
Und zwar übrigens auch in Selbstauslegung. Also
Ja,
sozusagen
genau.
der Witz. Aber wenn wir mal diese platonische Vorstellung nehmen, die wie gesagt eigentlich im Originaltext ironisch gebrochen ist, die aber trotzdem diesen Vorschlag ironisch oder nicht macht, zu sagen, Körper und Seele sind getrennt, was ja dann in so eine Art Dualismus führt, dass man eben sagt, man hat quasi Körperlichkeiten und Seligkeiten, die einander entsprechen. Wo natürlich die Frage ist, was ist die Seele? Ist das quasi der von Gott eingehauchte Atem oder und so weiter? Und dann haben wir aber Aristoteles, der eine ganz andere Position vertritt, die gar nicht so populär wird in der Neuzeit, wie sie tatsächlich in der Antike war. Und zwar weit noch bis in die Spätantike hinein, nämlich dass Seele, Körper und Leib eigentlich eine organische Einheit bilden. Ja? Aristoteles sagt explizit, ergibt keinen Sinn, diese beiden voneinander zu trennen. Das wäre so, als würde ich Materie und Form voneinander trennen. Die beiden sind aufeinander begrifflich angewiesen. Seele ist ein Aspekt, Körper ist ein Aspekt, Leiblichkeit ist ein Aspekt. Und die Seele betrifft sozusagen die, ja, Vollständigkeit des Organismus, ne? Das sagt Aristoteles explizit, als Wesen sozusagen, des Körpers, wenn man nun etwas Gemeinsames, also das, was sozusagen, auf das sich alle einigen können, etwas Gemeinsames von jeder Seele sagen soll, dann so ist sie wohl die erste Vollendung eines natürlichen organischen Körpers. Und dieser Begriff der Vollendung, also dieses teleologische Moment, das hat ein bisschen mehr als nur, dass da irgendetwas zielgerichtet sich bewegt. Aristoteles würde eh sagen, die Seele ist jetzt nicht unbedingt der letzte Beweger in dieser Figur, sondern es meint eben auch, dass das, was wir Seele nennen, gewissermaßen ein reflexiver Ausdruck der Selbstbezüge ist, die das Leben selbst hat. Und Aristoteles ist insofern ein ganz wichtiger Vordenker dessen, was bei Nietzsche dann die große Vernunft des Leibes heißt, also einer Einheit von Körperlichkeit und Seele, die gar nicht irgendwie auseinandergerissen werden dürfen und von dem eben das Denken ein Aspekt ist. Und in dem Moment, wo in der christlichen Kultur natürlich die Frage nach dem Überleben der Seele nach dem Tod des Körpers zusammengeknüpft wird in die Geschichtsphilosophie, gibt es diese Trennung. Und da ist natürlich sofort die Frage, wie denken wir dann diese Seele überhaupt, wenn wir sie nicht einfach nur auf Logik und Denken reduzieren dürfen. Ne? Und
Ja.
da gibt es dann natürlich diese Abstufung von rationalem Denken, also dem argumentativen Denken, und da gibt es die Sinnlichkeiten und eben diese ganzen Gefühle und so weiter, gelten eigentlich alle als sekundär, als Affekte, die einen heimsuchen, die ja auch Einfallstore für allerlei böse Dinge sind und so weiter. Aber es gibt auch, und das ist ganz interessant, einen theoretischen Grund, den man so ab dem 13., 12., 13. Jahrhundert findet, um der Seele einen Auftrieb zu geben, einen theoretischen Auftrieb, um ihr sozusagen auch theoretisch die Position zu verstatten, die sie theologisch hat.
Und zwar.
Und zwar ergibt sich das aus einer Fehlübersetzung eines aristotelischen Textes. Aristoteles diskutiert im sechsten Buch der Metaphysik unterschiedliche Bedeutungen von Sein. Und er sagt, es gibt im Wesentlichen drei Bedeutungen von Sein, nämlich einmal die Akzidenzien betreffend, also das, was man akzidenziellerweise ist, ja, was sozusagen ja, was man als Prädikat von etwas aussagen kann, was aber nicht gesetzmäßig mit jemandem verknüpft ist. Ich bin an einem Tag ein bisschen bleicher als an dem anderen. Das ist akzidentiell. Dann gibt es zweitens das Sein der Wahrheit. Also sozusagen Wahrheit als Sein im Ausdruck von etwas ist wahr und deswegen ist es. Ja. Und dann gibt es drittens das Sein, das in den 10 Kategorien ausgedrückt wird. Und die Kategorien sind ja Ansprechweisen sozusagen dessen, was, worauf wir uns beziehen als Seiendes. Ja, wir dürfen nicht das als Eigenschaften des Seienden, das ist schon eine Verdinglichung, aber es ist die Art und Weise, wie wir Seiendes ansprechen. Aristoteles denkt die ganze Zeit in den Arten und Weisen des Ansprechens. Auch die Usia ist eine Art und Weise des Ansprechens.
Wörtlich Anklagepunkte. Also das hilft
Genau.
manchmal, wenn man sich klar macht, Kategorien sind die Anklagepunkte, unter denen wir etwas betrachten.
Genau, man klagt sozusagen das Sein an, in einer bestimmten Hinsicht zu sein.
Genau. Und guckt, was man dann findet.
Genau. Und Aristoteles argumentiert jetzt im Buch 6 der Metaphysik so, dass er sagt, ja, also akzidentielles Sein basiert ja schon darauf, dass ich etwas als etwas angesprochen habe, und zwar in bestimmten Hinsichten. Also basiert es auf dem kategoriellen Sein. Und Wahrsein, naja, oder Sein im Sinne von wahr, bezieht sich eben auch darauf, dass die Aussage und der Gegenstand insofern übereinstimmen, als dass ich mich auf etwas beziehe, das eben auch so ist, ja, und dass ich eben auch kategorial bestimmt habe. Also, sagt Aristoteles, ist das so, dass das akzidentielle Sein und das Wahrseinende, also das akzidentielle Seiende und das Wahrseiende nicht sozusagen untersucht werden von der prinzipiellen Untersuchung, weil das sekundäre, abgeleitete Versionen von Sein sind. Er sagt, denn des einen Ursache ist unbestimmt, nämlich des akzidentiellen. Ne? Das ist sozusagen keine gesetzmäßige, verallgemeinerbare Ursache anzugeben, sondern sie ist erstmal unbestimmt. Sie ist bestimmbar, aber sie ist eben nicht verallgemeinerbar. Und das Prinzipielle muss verallgemeinerbar sein. Und des anderen Ursache ist eine gewisse Affektion des Denkens, sagt er, nämlich eben Wahrsein, ja, das Denken, das sich auf eine bestimmte Art und Weise auf etwas bezieht. Und dann schreibt er, und beide gehen auf die noch übrige Gattung des Seienden. Und dieser Satz, beide gehen auf die noch übrige Gattung des Seienden, der wurde jetzt missinterpretiert. Und
Von
zwar
wem
steht
denn?
da, na, pass auf, da steht dann to leupon, Genos tu ontos. Und dieses Leupon, das meint hier sozusagen das Übrige. Und man kann, aber es gibt sozusagen eine Art und Weise, das zugrunde liegende Verb anders zu lesen. Und wenn man nicht Leupon liest, sondern Leipon, dann wird aus dem, in dem sich jemand verschreibt, zum Beispiel, ne, steht dann kein. Da steht dann kein Omikron, sondern da steht dann ein Epsilon, weil
Kann
jemand
passieren.
kann passieren. Und dann wird aus dem übrig gebliebenen Sein, das offensichtlich das Sein in den 10 Kategorien meint, das verminderte Sein. So, und die Araber, die das gelesen haben und das kommentiert haben, insbesondere in der Metaphysica Nova von Averroes, einem weit gebrauchten Kommentar im Mittelalter, findet man im Arabischen vermindert. Und über dieses vermindert gibt es jetzt sozusagen einen ganzen Weg, der Aristoteles Kommentare ab Roger Bacon, also ab Mitte des 13. Jahrhunderts, ja, zur gleichen Zeit wie Thomas von Aquin gewissermaßen, die anfangen, das jetzt irgendwie zu interpretieren. Ja? Also sie haben natürlich auch noch andere Versionen der Metaphysik zur Verfügung, aber hier ist tatsächlich Averroes als der Kommentator hergenommen. Und zum Beispiel schreibt Roger Bacon, dass also offensichtlich das akzidentielle Sein und das wahre Sein beide verminderte Seinsarten sein müssen. Weil ja tatsächlich als die einzige vollständige, die Aristoteles auch so auszeichnet, das Sein im Sinne der Kategorien. Damit hat man schon verknüpft, irgendwie das Wahre ist irgendwas Vermindertes. Jetzt ist aber das Wahre natürlich von Aristoteles als etwas ausgezeichnet, anders als das Akzidentielle, das im Geist zu finden ist. Damit hat man die Verknüpfung, dass das Diminutum, also das verminderte Sein, irgendwas mit dem Geist zu tun haben muss. Und dann von dort aus wird das sozusagen immer weitergetragen und wird dann dazu, dass, also hier bei Adam von Buckfield heißt der Mann, ist auch ein Aristoteles-Kommentator, Der sagt also auch hier, das Akzidentielle und das Wahre sind sozusagen Seiende im verminderten Sinn, aber nur das im Geist ist ein Seiendes im verminderten Sinn im eigentlichen Sinne. Also das Sein im verminderten Sinn an sich. Und schließlich haben wir bei Robert Kilbourne dann die Argumentation, dass in Berufung auf Averroes Aristoteles zwei Formen von Seiend angenommen hätte, nämlich das Seiend außerhalb und das Seiend im Geist. Und in dem Moment entsteht eine ganze Wissenschaft um eben diese seltsame Seiend im Geist. Vorher war das nämlich eine Ägide der Logik. Das, was gedacht wird, ist Logik. Das, was außen passiert, ist Ontologie. Und jetzt passiert aber Folgendes, dass sozusagen die Ontologie anfängt, sich des Bereichs zu bemächtigen, der eigentlich der Logik gehört. Und in diesem Moment entsteht die Grundlage einer Wissenschaft, die ein paar hundert Jahre später, Ende des 16. Jahrhunderts, Psychologia genannt wird. Nämlich die Lehre sozusagen von der Parva-Ontologia, von der kleinen Ontologie, der verminderten Ontologie der gedachten Dinge. Die Psychologie heißt das, und das ist die Pointe der Erzählung, entsteht aus einem simplen Übersetzungsfehler des aristotelischen Textes in der arabischen Kommentierung.
Ah, also die Lehre daraus ist, mal gucken, wo man die eigenen Begriffe her hat. Da helfen wir ja auch gerne in der Philosophie. Welche Voraussetzungen, vielleicht sogar eben welche philologischen Voraussetzungen haben da wie mitgespielt? Das finde ich eine total faszinierende, sagen Genealogie dieses Begriffs. Denn die Psychologie ist jetzt quasi eine Leitwissenschaft. Also was es an psychologischen Journals und aber nicht nur Journals, sondern auch Journalen und Zeitschriften und Self-Help und ausgehend von der Psychologie natürlich auch die Psychotherapie, die inzwischen bei den Social Media ja fast diskursangebend ist. Also wir haben sozusagen eine sehr lange Geschichte, die zu einem Zustand führt, wo wir jetzt eine ja fast durchgängig psychologische Selbstauslegung haben. Und damit haben wir ja angefangen, dass die Seele oder der Ausdruck Seele etwas ist, womit wir uns und unser Selbstverhältnis und Fremdverhältnis und Verhältnis des Fremden zu uns auslegen, ist offenbar immer noch so. aber jetzt unter ganz anderen Vorstellungen und sozusagen mit einer ganz anderen Geschichte.
Ja, die Seele war dann für 150, 200 Jahre lang natürlich ein Gegenstand der Auseinandersetzung, wurde aber typisch für diese Zeit vor allem katalogisiert. Also die verschiedenen Verhaltensweisen sich selbst und der Welt gegenüber wurden in ontologischen Traktaten der Schulphilosophie aufgeführt. Ja, also wie so eine Katalogisierung. Ja. Bis dann Philosophen auf die Idee kamen zu sagen, nein, da stimmt irgendetwas nicht. Ja, es gibt eine Empirie der Selbstbezüge, es gibt eine Empirie der Selbstbeschreibungen und das nennen wir empirische Psychologie. Aber es gibt auch einen Irrtum, nämlich darüber, dass die Gegenstände der Logik auch psychologisch beschrieben werden müssen. Diese Differenzierung finden wir zum Beispiel bei Immanuel Kant. Der sagt, empirische Psychologie ist überhaupt kein Problem. Er führt sie selber in der Anthropologie durch. Aber in der Kritik der reinen Vernunft sagt er, die rationale Psychologie, die endet im transzendentalen Schein. Die tut so, als seien logische Voraussetzungen, Voraussetzungen im Sinne dieser Parva-Ontologia, dieser oder Parva-Metaphysiker, dieser kleinen Metaphysik der verminderten Dinge im Geist. Und das kritisiert er, sagt, wir müssen das wieder als logische Voraussetzung sehen.
Und
Warum gefällt?
da kann man sagen, ob das so richtig gut geklappt hat, ist dann die Frage. Also wir haben bei
Genau.
Kant ein Problembewusstsein. Die Frage ist, ob dieses Problembewusstsein sehr weit getragen hat. Also die Metaphysica Specialis, also eine Art, sagen, Metaphysik der Seele, scheint nicht so ganz, würde man sagen, scheint nicht verloren gegangen zu sein, scheint nicht ganz bekämpft worden zu sein. Denn wir haben ja, um auch da mal einen Bezug herzustellen, zum Beispiel in unserem ersten Husserl-Video darauf hingewiesen, dass auch Edmund Husserl Anfang des 20. Jahrhunderts noch mit Formen dieses sogenannten Psychologismus kämpft und selber ja auch immer wieder versucht, transzendentales Selbst und Seele im empirischen Sinn irgendwie voneinander abzutrennen. Also irgendwas ist da
Ist
nicht
schiefgegangen.
passiert. Genau,
Genau.
ja.
Und man könnte vielleicht zwei Pfähle einschlagen. Das erste, was schief geht, ist, dass man Kant zuerst natürlich vor dem Hintergrund von Fichte und Hegel und Schelling und so weiter als Prinzipientheoretiker missversteht. Das heißt, man versucht ihm einen Anspruch zuzuschreiben, den er gar nicht erhebt. Zweitens reduziert man seine Philosophie auf die Kritik der reinen Vernunft und ignoriert natürlich die da noch nicht so verfügbare Anthropologie. Wo Kant ganz andere Bezüge herstellt, da ist dann die Rede vom menschlichen Geist und natürlich auch von Geistesverwirrung und so weiter, aber man liest die Kritik der reinen Vernunft anthropologisch und tut so, als er würde Kant sozusagen einen rein rational denkenden Menschen propagieren. Und da kann man natürlich empirisch dagegen halten. Ganz großspurige Kant-Kritiken, die aber eben das Argument nicht so wirklich wahrnehmen. Und dann passiert noch etwas, nämlich ein Gegner von Hegel, der ja sehr kritisch Kant gegenüber war, ein Mann namens Fries, ein ziemlich mieser Antisemit auch übrigens, hat sich dann als Nachfolger Kants verstanden und hat aber Kant ganz konsequent verdinglichend gelesen. Also er hat Kant genauso gelesen, wie Kant das eigentlich kritisiert hat. Nämlich, dass sozusagen Kant eigentlich die ganze Zeit innere Gegenstände der Seele beschrieben hat und hat damit die wissenschaftliche Psychologie zumindest dem Anspruch nach begründet. Jetzt passiert aber Folgendes. Es gibt noch eine zweite Bewegung in dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und diese zweite Bewegung sind sogenannte vernünftige Ärzte, die am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts Texte schreiben, in denen sie anfangen, sozusagen das Seelenleben, vor allem das pathologische Seelenleben, von Verbrechern ja, auseinanderzunehmen. Also wie wird jemand zum Verbrecher? Das heißt, da spielt die Psychopathologie, eine Art literarische Psychopathologie, eine Rolle. Und in bestimmten Texten, in denen, also Schiller ist auch einer dieser Ärzte, einer der früheren Vertreter, in Texten, in denen man dann solche ja, tatsächlich realen Kriminalfälle literarisiert, entsteht eine Art und vor allem Ärzten vorangetriebene Pigeon Philosophy oder Pigeon Psychopathology, dass man eben sagen kann, also da werden sozusagen Thesen darüber aufgestellt, was macht einen Menschen kriminell. Stark geprägt durch die Morale, durch die bürgerliche Moral. Aber das verbindet sich nach und nach natürlich mit diesem wissenschaftlichen Psychologieanspruch. Und am Ende des 19. Jahrhunderts ist das so stark zusammengewachsen, dass die Psychologie sagen kann, alle anderen Wissenschaften sind eigentlich Ausdruck von Denkausdrücken des Menschen und wir untersuchen diese Denkausdrücke, deswegen sind wir die Leitwissenschaft. Und wo Husserl interveniert, ist die Diskussion der Logik mit der Psychologie. Die Logik sagt nachvollziehbarerweise, naja, auch eine Psychologie muss logisch argumentieren. Sie setzt also die Logik voraus und die Psychologie sagt, die Logik ist nur eine geregelte Anwendung sonst per se erst einmal ungeregelter psychischer Ausdrücke, die die Psychologie beschreibt. Also ist die Psychologie die fundamentale Wissenschaft. Und man könnte sagen, dass wir bis heute in diesem Streit zwischen dem Vorrang von Logik und Psychologie drinstecken und aktuell natürlich die Psychologie, weil sie sich stärker popularisieren kann, weil Logik auch sich formal verkleinert hat. Also all das, was vorher auch Logik war, transzendentale Logik, Begriffslogik und so weiter, ist
Informelle Logik, pragmatische Logiken.
informelle Logik, pragmatische Logik, ist alles sozusagen in sich zusammengefallen. Übrig geblieben ist eine mathematisierbare, formale Logik, die natürlich überhaupt nicht irgendwelche Denkfiguren außerhalb ihrer eigenen Regularität erklären kann. Und durch diese Selbstverkleinerung, man könnte sagen, ein ens diminutum, ein vermindertes Sein der Logik, ist sozusagen die Psychologie explodiert als Leitwissenschaft des Denkens und natürlich durch diesen Neurohype der Nullerjahre, in dem das Gehirn dann als materielle Grundlage der Psyche behandelt wurde, sind all diese Fragen, darauf wollte ich hinaus, die in der Antike schon thematisch waren, wieder aufgetaucht. Wir haben von der praktischen Seite, der praktischen Lebenskunst gewissermaßen, des Selbstverhältnisses, du hast gerade so Self-Help-Ratgeber und so weiter, es betrifft Selbstverhältnisse über moralisch-ethische Fragen, die auch etwas mit persönlichen Wertvorstellungen zu tun haben. Auch das ist Teil sozusagen der alten psychologischen Fragestellung, bis hin zu unglaublich vielen Verdinglichungen, also von das, was in der Seele passiert, im Denken passiert, in der Selbstwahrnehmung passiert, ist eigentlich nur ein Ausdruck, sozusagen eigentlich auch ein Scheinausdruck dessen, was in der Materie des Gehirns dann tatsächlich erzeugt wird. Deswegen lässt sich alles physikalisch reduzieren, bis hin zu der Zugabe, dass wir über mentale Zustände sprechen.
Ja.
Und das ist etwas, was in der analytischen Philosophie bis heute sehr populär ist, dass also das Mentale in irgendeiner Form behandelt wird, als könnten wir, also sind schon ein bisschen weg von diesem Atomismus, dass es sozusagen mentale Dinge gibt. Aber mentale Zustände sind eben auch Zustände eines Systems, Prozesse. Es ist, die mechanischen, technischen Metaphern bleiben hängen und es bleibt eine Reifizierung. Und es, auch dort wird der ganze Zeit die Versuch gemacht, die ganze Zeit der Versuch gemacht zu katalogisieren. Also welche mentalen Zustände gibt es? Welche mentalen Zustände lassen sich wie durch welche Faktoren erklären? Ist das alles auf Verhalten reduzierbar oder gibt es eben in dieser Selbsterfahrung doch etwas Verallgemeinerbares? Insofern sind wir aus dieser Frage nach der Seele, die in der Antike gestellt wurde, nie schlauer geworden.
Zumal es natürlich sein kann, dass diese Fragestellungen nicht mehr den Terminus Seele benutzen. Also im Alltag wird er noch benutzt, in der Philosophie taucht er als Leib-Seele-Problem noch auf. In den Wissenschaften selber, in den akademischen Disziplinen wird natürlich nicht mehr von Seele gesprochen, so wirklich. Das
Auch in der
ändert.
Psychologie nicht mehr, interessanterweise.
Genau.
Wir haben die Psyche noch in ihrem Namen,
Aber Seele
auch
nicht mehr.
Seele nicht mehr, weil da geht es natürlich dann doch irgendwie, aber es geht doch um das Innenleben des
Genau,
Menschen. Und
das wollte
das
ich.
Innenleben, aber das entspricht dem antiken Begriff dann doch sehr.
Genau, das wollte ich eben sagen. Also nur weil der Ausdruck Seele zu so einem Alltagsausdruck gekommen ist, verkommen ist. Also man spricht meinetwegen noch vom Seelenklempner, aber selbst das ist ja schon etwas quaint. Also der Ausdruck Seele ist, mag nicht mehr so prominent sein, aber die mit der Verdinglichung der Seele zusammenhängenden Probleme sind es eben noch.
Genau.
Und in dem Sinne würde ich sagen, einen seelenvollen Schluck noch nehmen und wir sehen uns
Seele
nächstes Mal.
streicheln lassen und wir sehen uns
Ja,
nächstes
genau. Seele auch baumeln lassen, dafür ist sie da.
Mal. Sowieso. Tschüss.